Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 41 bis 44 der 33. Sure, der Sure Ahzab.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran katheera. وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die an die Gläubigen gerichtet sind. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Ihr, die ihr gläubig seid, gedenket Gottes häufig, lobt und preist ihn morgens und abends. Er ist es, der euch segnet und auch seine Engel bitten für euch, auf dass er euch aus den Finsternissen hinaus ins Licht führe. Er ist voller Güte für die Gläubigen. Ihr Gruß an dem Tag ihrer Begegnung mit ihm wird sein Salam. Und er hat für sie ehrenvollen Lohn bereitet.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 5940 kHz im 49 Meter Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 5. Februar 2021, gleich dem 17. Bahman 1399 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Mit uns durch Iran. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Die Frauen in der ersten Reihe. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Rouhani, Iran gewinnt weiteres Mal gegen USA. Iran, Kolonialmächte militarisieren Indischen Ozean, um mehr Waffen zu verkaufen. Borrell drängt auf Erhalt des Atomabkommens. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Rouhani, Iran gewinnt weiteres Mal gegen USA. Präsident Hassan Rouhani sagte, die Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag gegen die USA war ein weiterer Erfolg für die Islamische Republik Iran. Der Präsident der Islamischen Republik Iran fügte am Donnerstag hinzu, obwohl die Amerikaner in diesem politischen Krieg tausende verschiedener Experten einsetzen, sind wir mit einer begrenzten Anzahl von Diplomaten in diesen Krieg gezogen und haben gewonnen. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums erklärte am Mittwoch, dass der Internationale Gerichtshof in Den Haag sich zugunsten Irans wegen der US-Verstöße gegen den iranisch-amerikanischen Freundschaftsvertrag von 1955 entschieden habe und ergänzte, dass der Gerichtshof die vorläufigen Einwände der USA zurückweise und sich als befugt ansehe, Klage gegen die US-Regierung zu erheben. Der ständige Vertreter Irans bei den Vereinten Nationen, Majid Tahrir-Ravanchi, schrieb unterdessen in einem Tweet, dass die neue US-Regierung vorgebe, den Multilateralismus zu unterstützen, sich jedoch enttäuscht über die Zurückweisung ihres Anspruchs gegen eine Klage Irans gegen US-Sanktionen durch den Internationalen Gerichtshof IGH zeige. Er fügte hinzu, die USA verstoßen weiterhin mit illegalen anti-iranischen Sanktionen gegen die UN-Resolution und dies ist kein guter Anfang für die neue Biden-Regierung. Iran, Kolonialmächte militarisieren Indischen Ozean, um mehr Waffen zu verkaufen. Der iranische Verteidigungsminister warnte vor Versuchen fremder Mächte, ein Wettrüsten im Indischen Ozean zu provozieren und es in ein Waffenlager zu verwandeln. Kolonialmächte militarisieren die strategische Region, um mehr Waffen zu verkaufen und ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen voranzutreiben. In einer Ansprache am Donnerstag bei einem Treffen der Verteidigungsminister der Region Indischer Ozean, IOR, in Bangalore, warnte Brigadegeneral Amir Hotami die Küstenländer des Ozeans vor ausländischen Verschwörungen, um die Region zur Verfolgung ihrer eigenen Ziele zu destabilisieren. Die Islamische Republik Iran begrüßt die Militarisierung der Region Indischer Ozean nicht und ist besonders über ein destruktives Wettrüsten, die Anhäufung von Waffen und die Umwandlung der Region in ein Waffenarsenal, sagte Hotami. Diese Situation ist auf eine böswillige und bedrohliche Verschwörung zurückzuführen, die von einigen überregionalen Kolonialmächten ausgeheckt wurde, um mehr Waffen an die Länder dieser Region zu verkaufen und ihre eigene Wirtschaft zum Gedeihen zu bringen, indem die Staaten der Region daran gehindert werden, Fortschritte zu machen, fügte er hinzu. Die IOR-Staaten seien in der Lage, die Region gemeinsam zu verwalten und gegen Unsicherheit vorzugehen, indem sie sich zusammenschließen und ihre Empathie stärken, fügte er hinzu. Der iranische Verteidigungsminister verglich ferner den Terrorismus mit einer ansteckenden Krankheit, die überall dort wächst und sich ausbreitet, wo sie einen Nährboden findet, und warnte davor, dass die Vereinigten Staaten und das israelische Regime den Terrorismus als Instrument nutzen würden, um andere zu beeinflussen und ihnen ihren Willen aufzuzwingen. Khatami warnte vor der Ausweitung des Terrorismus und sprach die Bereitschaft der Islamischen Republik aus, ihre Erfahrungen und ihr Wissen mit ihren Nachbarn im Kampf gegen diese Plage zu teilen. Borrell dringt auf Erhalt des Atomabkommens. Der EU-Außenbeauftragte, der sich zurzeit in Moskau aufhält, hat Anstrengungen zur Aufrechterhaltung des internationalen Atomabkommens mit Iran, JCPOA, gefordert. Bei einem Interview mit der russischen Nachrichtenagentur Interfax kritisierte Borrell die Politik des Maximaldrucks von Ex-US-Präsident Donald Trump auf Iran und forderte eine Maximaldiplomatiepolitik in diesem Zusammenhang. Borrell wies auf die Notwendigkeit hin, im Rahmen der gemeinsamen Kommission von maximalem Druck auf maximale Diplomatie überzugehen, um einen positiven Anreiz zu schaffen und die vollständige Umsetzung dieses Atomabkommens durch alle Parteien sicherzustellen. Er betonte, das ultimative Ziel ist weiterhin die Rückkehr zur vollständigen Umsetzung des JCPOA. Die USA sind im Mai 2018 unter Donald Trump einseitig aus dem internationalen Atomabkommen ausgestiegen und verschärften im Anschluss die anti-iranischen Sanktionen. Die Islamische Republik Iran hat nach einem Jahr strategischer Geduld ab Mai 2019 schrittweise ihre Verpflichtungen aus diesem Vertrag im Rahmen des JCPOA reduziert und einen Teil ihres Atomprogramms wieder aufgenommen, einschließlich der Anreicherung von 20%igem Uran. UN-Chef fordert Israel nachdrücklich auf, alle Siedlungsaktivitäten sofort einzustellen. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, hat erklärt, dass die Ausweitung der israelischen Siedlungen in den seit 1967 besetzten palästinensischen Gebieten, einschließlich des Westjordanlandes, ein großes Hindernis für die Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts darstellt. Ich bekräftige meine Forderung an Israel, alle Siedlungsaktivitäten sofort einzustellen, was ein großes Hindernis für die Erreichung der sogenannten Zwei-Staaten-Lösung und einen gerechten, dauerhaften und umfassenden Frieden darstellt, sagte Guterres bei der Eröffnung der Sitzung des Ausschusses für die Ausübung der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes 2021 am Donnerstag. Er sagte, die Hauptaufgabe des Komitees sei es, die Besatzung zu beenden und eine Zwei-Staaten-Lösung auf der Grundlage der Grenzen von 1967 im Einklang mit dem Völkerrecht, den einschlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen und den bilateralen Abkommen zu verwirklichen. Menschenrechtsgruppen zufolge kommt es im gesamten besetzten Westjordanland täglich zu Gewalttaten israelischer Siedler gegen Palästinenser und deren Eigentum. Alle israelischen Siedlungen sind nach internationalem Recht illegal. Syrien fordert UNO zu entschiedenen Maßnahmen für den Stopp israelischer Angriffe auf. Die syrische Regierung verurteilte die Angriffe des zionistischen Regimes auf den Süden des Landes und forderte vom UN-Sicherheitsrat ein weiteres Mal entschiedene und sofortige Maßnahmen, um die Angriffe dieses Regimes auf Südsyrien zu stoppen. Einem Bericht der offiziellen syrischen Nachrichtenagentur Sana'a von Donnerstag zufolge hat das syrische Außenministerium in einer Botschaft an den Generalsekretär der Vereinten Nationen und den Vorsitzenden des UN-Sicherheitsrates die UNO aufgefordert, ihrer Verantwortung gemäß der Charta der Vereinten Nationen für die Wahrung des internationalen Friedens und der internationalen Sicherheit nachzukommen. In dieser Botschaft heißt es, dass das zionistische Regime genau um 22.42 Uhr am Mittwochabend Luftangriffe von den besetzten syrischen Golanhöhen ausgeflogen und mit Raketen Ziele im Süden des Landes angegriffen habe. In der Botschaft forderte das syrische Außenministerium den UN-Sicherheitsrat auf, das israelische Regime für seine terroristischen und kriminellen Handlungen gegenüber dem syrischen Volk zur Rechenschaft zu ziehen und dieses Regime aufzufordern, die Resolutionen des Sicherheitsrates und alle Resolutionen im Zusammenhang mit der Terrorismusbekämpfung zu respektieren. Das syrische Außenministerium hatte zuvor auch schon das Schweigen der Weltgemeinschaft gegenüber dem jüngsten Luftangriff des zionistischen Regimes auf die Provinz Hama bei dem mehrere Zivilisten getötet oder verletzt wurden, verurteilt. Erstes US-Kriegsschiff unter Biden-Regierung fährt durch Taiwan-Straße. China reagiert. Das chinesische Außenministerium hat nach der Durchfahrt eines US-Kriegsschiffes durch die Taiwan-Straße die US-Regierung vor Provokationen gewarnt. Am Donnerstag teilte die US-Pazifikflotte mit, dass der Zerstörer USS John S. McCain die Taiwan-Straße durchquert habe. Peking überwachte die US-Bewegungen genau und hat die Fähigkeiten, sich bei Bedarf zu revanchieren, sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums Wang Wenbin. Dies ist das erste Mal, dass seit Amtsbeginn von Joe Biden ein US-Kriegsschiff durch die Meerenge zwischen Taiwan und China fuhr. Peking sieht Taiwan als einen Teil Chinas an und betrachtet die US-Manöver und Waffenverkäufe an Taiwan als Verstoß gegen seine Souveränität und seine Ein-China-Politik. Obwohl die UN-Mitgliedstaaten, wie zum Beispiel die USA, Taiwan nicht als unabhängigen Staat anerkennen, versucht Washington aber mit militärischer Unterstützung praktisch diese Insel zu stärken, wogegen Peking wiederholt Einwände erhoben hat. Deutschlands rechtsextreme Verbrechen erreichten angesichts des Anstiegs von Rassismus in Europa einen Rekord. Deutschland hat im vergangenen Jahr einen Rekordanstieg bei der Zahl der Verbrechen von Rechtsextremisten im Land gemeldet. Die Polizei verzeichnete im Jahr 2020 mehr als 23.080 rechtsextreme Straftaten, 700 mehr als im Vorjahr. In den vorläufigen Zahlen für das vergangene Jahr sind 1.054 Gewaltverbrechen enthalten, die zu mindestens 307 Verletzungen führten. Die von der linken Gesetzgeberin Petra Pau veröffentlichte Zahl könnte noch steigen. Pau, die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, sagte, dass sie von den neuesten Zahlen nicht überrascht sei. Die Akzeptanz von Gewalt als Ersatz für Politik steigt, sagte sie. Pau sagte auch, dass die Coronavirus-Pandemie als Booster für rechtsextreme Kriminalität im Land gewirkt habe. In Deutschland gab es kürzlich eine Welle von Angriffen rechtsextremer Elemente gegen Minderheiten und Flüchtlinge im ganzen Land. Im vergangenen Monat haben Angreifer eine Moschee in der südwestlichen Stadt Baden-Württemberg zum Ziel genommen und der Kultstätte materiellen Schaden zugefügt. In der Zwischenzeit ist es den rechtsextremen politischen Parteien gelungen, während der Gesundheitskrise auf dem gesamten Kontinent mehr Stimmen und Unterstützung zu erhalten. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit regnerisch, bei Temperaturen um 8 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 4 Grad, Mashhad 7 Grad, Isfahan 13 Grad, Shiraz 11 Grad und Bandar Abbas 20 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Kaum ist der neue US-Präsident Joe Biden im Amt, da stellt er auch schon eine wichtige Weiche. Mit der Ernennung des altgedienten Experten Robert Malley zum Sonderbeauftragten für den Iran. Damit ruft Biden auch alle Gegner einer Wiederbelebung des erfolgreichen Atomvertrags JCPOA auf den Plan. Israel, die radikal-zionistische Lobby in USA und das Trump-Lager gehören sicherlich fest dazu. Wichtige Einstiegshürde sind die illegalen einseitigen Sanktionen, die Trump gegen Iran nach seinem unprovozierten Vertragsbruch verhängt hat. Teheran fordert die sofortige und vollständige Aufhebung. Washington will, dass der Iran seine Ausweitungen des Atomprogramms wieder rückgängig macht. Schwieriger als solche Widersprüche erschienen jedoch weitergehende Wünsche aus dem US Deep State. Iran soll seine langjährig erprobten regionalen Verbündeten verraten und sich zurückziehen. Auch das wird Washington nicht gelingen, aber viel Zeit kosten. Wir sprachen mit dem Bundesvorsitzenden der Neuen Mitte, Christoph Hörstel, über neue Entwicklungen und Hintergründe der vielseitigen Lage. Heute hören Sie den vierten und letzten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Hartel, eins könnte man schon, wie ich meine, aber feststellen, dass nun Europäer und Amerikaner wieder zusammenrücken, vor allem in diesem wichtigen Streit. Und wird diese Forderung des französischen Staatspräsidenten diesen Trend irgendwie verlangsamen oder gar stoppen?
Das glaube ich überhaupt nicht. Dazu hat auch Macron nicht die Macht. Der ist ja ohnehin so ein bisschen ein Vorschlagspräsident. Der macht Vorschläge, manche gut, manche weniger gut. Mit Russland hat er sehr interessante Vorschläge, die kein großes Medium aufgenommen hat, interessanterweise. Nämlich, dass man zu einer neuen Nachbarschaft in Europa zusammenfindet und sowas. Und manchmal hatte ich den Eindruck, das war einfach nur gesagt, damit es mal gesagt ist. Und dann kann man es getrost den Papierkorb näher bringen. Also hier glaube ich auch nicht, dass irgendetwas sehr Ernsthaftes folgt. Allerdings natürlich sind die Europäer insgesamt auch sehr gebeutelt, nicht wahr? Also die hatten jetzt unter Trump eine so schwierige Zeit, dass sie wahrscheinlich geradezu dankbar diesen Gesprächsstrohhalm ergreifen, die ihnen Robert Malley hingehalten hat. Und das wird jetzt tatsächlich wohl auch dann mit Leben erfüllt. Und sicher wird man auch, weil es eine enge deutsch-französische Abstimmung mal gab jedenfalls, wird man auch im Auswärtigen Amt noch mal genauer hinhören wollen, was sich Macron eigentlich da vorgestellt hat, weil man einen Nachbarn und wichtigsten Partner in Europa nicht in irgendeiner Form brüsk zurückweisen sollte. Das finde ich auch sehr klug und sehr vernünftig. Aber ob das wirklich dann so Eingang findet, das wage ich zu bezweifeln. Und hat ja auch der Iran sich klar geäußert. Macron wird die Dinge, ich will mal sagen, auf seine Weise bereichern, ja, auch mal in Anführungsstrichen vielleicht. Aber er ist nicht der entscheidende Macher dieses Prozesses.
Herr Hartel, der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde hat kürzlich auf einer Pressekonferenz etwas gesagt, was wo ich meine, dass er einfach die Europäer oder aber auch die Amerikaner dazu bewegen sollte, so schnell wie möglich eine Verhandlungslösung zu finden. Und zwar, dass er gesagt hat, bis der Iran Atombombe entwickelt, ist nur noch 3 Monate sind das. Was meinen Sie dazu? Worauf wollte er überhaupt hinaus?
Also ich finde es ja gut, wenn einer sagt, man soll sich mal zügig zusammensetzen und für ein Problem eine Lösung finden. Ganz grundsätzlich ist das eine gute Idee. Aber das mit der Behauptung zu unterstützen, der Iran habe in 3 Monaten, entschuldigen Sie, dass ich da lache, ja, eine Atomwaffe. Ich meine, wir beiden erinnern uns daran, wie oft wir in den letzten, ich weiß nicht wie viele Jahren, debattiert haben, wie schnell der Iran seine Atomwaffe hat. Ja? Also das ist durch Tatsachen nicht gedeckt und das wird so schnell nicht sein. Es gibt übrigens auch eine stehende amerikanische Doktrin, dass wenn der Iran noch so und so viele Tage, ich glaube, die Grenze ist gerade ungefähr 3 Monate von der Waffe entfernt, es muss angegriffen werden. Also das ist alles, wie soll man sagen, mit großer Vorsicht zu genießen. Der Iran will keinen Atomkrieg, er will auch keine Bombe, er strebt die gar nicht an. Er möchte ganz einfach sein vorhandenes Öl und Gas teuer exportieren und die Energierohstofflücke füllen, indem er zu Hause, um es salopp auszudrücken, mit Atomkraft heizt. Das ist die strategische Idee und da steckt sehr viel Geld dahinter und allerdings eine positive Entwicklung auf dem Sanktionsmarkt, die dann nämlich dem Iran erlauben würde, das Material auch auf dem regulären Markt zu regulären, vernünftigen Preisen zu verkaufen und nicht irgendwie auf, wie soll man sagen, Sonderwegen zu Sonderpreisen. Das hilft dem Iran auch nicht weiter. Das ist alles für den Iran sehr wichtig. Also auch ohne Alarmrufe und seltsame, unfundierte Alarmschreie ist es sicher sinnvoll, dass man an den Verhandlungstisch kommt. Aber ich glaube auch, dass Joe Biden das will. Das sieht man auch an der zügigen Meldung bei den Europäern. Und so wird das kommen. Und je weniger Alarmismus man dabei macht, desto beruhigender, glaube ich, für vernünftige Gespräche. Und die sehe ich allerdings kommen. Das ist meine Einschätzung.
Herr Hassel, wie immer möchte ich auch Ihre Meinung dazu hören. Wie sehen Sie überhaupt die Perspektive? Wann glauben Sie, dass diese Gespräche wieder aufgenommen werden?
Ich sehe das eigentlich in den nächsten Monaten stattfinden. Ich glaube, dass die Vorbereitungen mit den europäischen Freunden und Partnern seitens Washington und seitens der europäischen Hauptstädte zügig vorgenommen werden können. Und ich glaube, man wird dann nicht zu lange warten, auch deshalb, weil es in den USA jetzt nach der Wahl eine Erwartungshaltung gibt. Das ist eine klare Sache. Und man möchte auch ganz gerne mit dem Trump-Lager sich über den Iran streiten und vielleicht nicht über die Wahlfälschung oder sowas.
Vielen Dank, Herr Hostel, für dieses Gespräch.
Alles Gute nach Teheran, lieber Herr Scharocken.
Ja, vielen Dank.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Mit uns durch den Iran.
Im Namen Gottes. Wir begrüßen Sie zu einer weiteren Folge unseres Reisemagazins. Auf unserer Rundreise in die Provinz Hormuzgan begaben wir uns auf die Insel Kish, wo wir uns umgesehen haben. Wie versprochen, schauen wir auf dieser Perle des Persischen Golfes weiter um. Kish ist eines der schönsten Koralleninseln der Welt. Sie erstreckt sich auf einer Fläche von über 90 Quadratkilometern und liegt 18 Kilometer entfernt von der Südküste Irans. Die Entfernung zu Bandar Abbas, Hauptstadt der Provinz Hormuzgan, beträgt 300 Kilometer. Bis Teheran sind es auf dem Luftweg 1052 Kilometer. Die Natur in Kish ist atemberaubend und einzigartig. Die Sandstrände und das klare Meerwasser ermöglichen einen Einblick auf den Meeresgrund und die Meerestiere. Die Flora der Insel bietet über 7 Monate im Jahr eine frische und grüne Natur, in der sich jährlich bis zu 1 Million Touristen und Natur- und Meeresliebhaber Erholung holen. Im Verhältnis zu seiner Fläche verfügt Kish über den längsten Strand. Weltweit sind nur wenige Strandregionen zu sehen, die flächenmäßig mit Kish zu vergleichen sind. An den Küsten schwimmen bunte Fische, die die Aufmerksamkeit von Touristen auf sich lenken. Daneben werden hier auch die leckersten Fische gefangen. Die Küsten hier sind die sichersten weltweit. Haie, die man hier sieht, ernähren sich von kleinen Fischen und sind daher ungefährlich. Die unterirdische Stadt Cordis bietet eine besondere Sehenswürdigkeit der Insel. Sie diente einst als Kanat und lieferte den Insulanern frisches Süßwasser. Die Anlage ist 2500 Jahre alt. Heute ist sie in einer unterirdischen Stadt umgebaut worden. Die Fläche beträgt 10.000 Quadratmeter, sie liegt 16 Meter tief im Boden und das Gewölbe ist 8 Meter hoch. Von den Dach hängen Fossilien und Korallensteine, die nach Ansicht von Experten 270 bis 570 Millionen Jahre alt sind. Jeder einzelne Stein ist in einem Verzeichnis aufgenommen worden. Die Erde, die von Karis gewonnen wird, hat zahlreiche therapeutische Eigenschaften und wird in Schlammbädern eingesetzt. So glauben die Verwalter der Stadt, dass diese Anlage auf die Liste von Welterbe gesetzt werden kann. In der unterirdischen Stadt Karis wurden Stände mit Handwerk aus Iran und der ganzen Welt aufgestellt. Zudem kann man sich dort in modernen oder auch traditionellen Restaurants erfrischen oder einen Besuch in einem Museum oder Theater machen oder sich in einem Auditorium und Kunstgalerien umschauen. Im Westen der Insel stößt man auf das Wrack eines riesigen Frachters, der auf Land gelaufen ist und als griechisches Schiff bekannt ist. Der Frachter wiegt 7061 Tonnen und ist 136 Meter lang. 1966 führte es auf dem Weg nach Griechenland an der Insel vorbei, lief aber auf Grund und konnte nicht mehr geborgen werden. Heute gilt das Schiff als Fotomotiv für die Touristen. Die Touristen auf Kisch können gerne lange Spaziergänge auf der Straße der Welt machen, denn dieser Wanderweg zieht sich um die ganze Insel. Dem Wanderweg entlang sind 25 Landstücke angelegt worden, auf denen die Provinzen Irans dargestellt werden. Dort werden die jeweiligen Kunstwerke, Produkte und Erzeugnisse ausgestellt. Die Straße der Welt ist das Symbol für die Verbindung der unterschiedlichen Kulturen in Iran und auf der ganzen Welt. Auf dieser Straße gelangt man in die unberührte Natur der Insel an ihrem südlichen und westlichen Ende. Naturliebhaber bewundern auf dem Wanderweg entlang das Meer, die Küste, die Flora und die Fauna der Insel. In der Nacht umringt die Straße die Insel und aus der Luft können Flieger den Umriss der Insel beobachten.
Kisch ist von seiner Pflanzenwelt her von besonderer Bedeutung. Ein kleines Dorf auf der Insel am südwestlichen Teil nennt sich Boru. Hier leben heute nur wenige Familien, die mit Viehhaltung ihren Unterhalt verdienen. Unter den Einheimischen ist die Fruchtbarkeit dieser Region bekannt. Sie ist bedeckt von einer dichten Buschlandschaft mit Bäumen, die der Region eigen sind und unter ihnen auch alte Pappelfeigen. Im südöstlichen Teil liegt ein 600 Hektar großes Waldgebiet, künstlich angelegt. Die ersten Bäume wurden hier 1992 gepflanzt, hauptsächlich Akazien, Eukalyptus, Kunstseide, Pappelfeigen, Dattelbäume, Tamarinden, Prosopis, Ziziphus und Tamarisken. In einem Zoo können Besucher rund 100 verschiedene Reptilien aus der Familie der Schlangen besichtigen. Große Boas, Pythons aus Afrika und dem Amazonas, Eidechsen aus Madagaskar, der schwarze Kaiserskorpion aus Afrika, die thailändische fliegende Schlange, große Spinnen aus Brasilien, bekannt als Vogelfresser, sind Beispiele aus dieser Sammlung. Liebe Zuhörer, wir hoffen, ihr habt mal genügend Zeit für einen Besuch auf Kisch. Sie an ihren Stränden umgeben von weißem Sand und sehr klarem Wasser, bunten Korallenriffen und Fischschwärmen mit erstaunlichsten Formen und Farben. Kisch schenkt Ruhe und Entspannung und den Sport- und Naturfreunden sehr angenehme Erholungsstunden. Beim Sonnenaufgang bewundert man, wie sich Meer, Wasser und Himmel vereinen. Erholungsmöglichkeiten sind zur Genüge vorhanden und entsprechen jedem Geschmack. So können die Besucher im klaren Wasser schwimmen oder Wasserski spielen, tauchen, Bootsfahrten machen, paddeln, mit Tretbooten ausfahren, fischen oder von einem Boot angezogen, mit einem Paraglider über das Meer gleiten oder sich im Reiten Fahrradfahren und Schießen üben. Es werden auch U-Boot-Fahren angeboten, um aus einer gläsernen Kapsel die Unterseewelt zu bestaunen. Die beste Reisezeit für Touristen sind der Winter und der Frühling. Doch sowohl ein Besuch der Anlagen für die Perlenzucht gehört zu den Attraktionen der Insel, als auch die Besichtigung des Naturparks auf der Insel mit freilaufenden Rehen und dem großen Aquarium mit den unterschiedlichsten Meeresbewohnern. Ein Helikopterflug über der Insel wird unweigerlich zu den Höhepunkten eines Kischbesuches gelten. Mit dem Helikopter kann man sich dann auch zur Insel Hammurabi, 24 Kilometer entfernt von Kish, begeben und die dortigen Erholungsmöglichkeiten wie die Schwimmanlagen und Bootsfahrten auskosten. Ausländische Touristen bekommen angemessen ihres Budgets ein relativ großes Angebot. Zur Übernachtung wurden zahlreiche Hotels, Gasthäuser und Villen mit unterschiedlichen Möglichkeiten und Preisen entlang der Küsten gebaut. Die Restaurants bieten ihre Leckereien den Gästen an, bei Sonnenuntergang weht eine leichte Brise über die Insel. Für viele Besucher sind die Einkaufszentren und die freie Handelszone von Kish von großem Interesse. Bis zur Mitternacht bieten die großen Einkaufshäuser den Kunden ihre Waren an. Als Souvenir bringen die Touristen oft Gemälde mit, die aus Muscheln und persischem Golf angefertigt sind. Kish ist somit eine Zusammenführung der sehr reichhaltigen islamisch-iranischen Kultur und der angeborenen Gastfreundschaft, die jeden Ankömmling für sich einnehmen können. Wir verlassen Sie wieder für eine Woche und wünschen Ihnen Gesundheit. Auf Wiederhören.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Mohammad Golriz mit dem Titel Khurshid Khawar, auf Deutsch Die Sonne des Ostens.
برادری خورشید خاوری زختی کشید تا شور و فرید در دشت سفید خاوران دنیا دید دارد اینک در ره تو گشت سنگر تو راه و رهبر تو سرمشق نجات دیگران از خطا بر حذر که در کمین فتنه های اهرمن
همراهان که می شود وحدت و یگانگی خار چشم دشمنان. بر سر آمده همه در زمانه شعار، با تلاش و پرتبان همه در این جهاد کار. با تلاش خود بارهی ز سلط آقبت، گر تو همت آوری دهد خدا رهاییت. سوی ساحل رسد کشتی امید ما، ناخدا چون دلش همراه خدا بود. موجش آزان برد تا به ورطه فنا، گر برون کشتی از امر ناخدا بود.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Die Frauen in der ersten Reihe. Weiterhin guten Empfang. Es sind inzwischen 42 Jahre seit dem Sieg der Islamischen Revolution im Jahr vergangen. Und immer noch machen sich die Iranerinnen an der Seite der Männer einen Namen und beweisen ihre Treue zu dieser Revolution und ihren Zielen, für die ihre Kinder ihr Leben eingesetzt haben und einsetzen. Mit jedem Tag wächst die wissenschaftliche Stärke ihres Landes und tritt das Leistungspotenzial der Islamischen Revolution noch mehr zutage, während die Iranerinnen ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Wir sehen Ärztinnen und Krankenschwestern im Einsatz bei der Betreuung und Behandlung der Corona-Erkrankten, und unter den Corona-Erkrankten gibt es Lehrerinnen, die vom Krankenhaus aus online ihre Schülerinnen weiter unterrichten. Und es war eine Frau, die sich als erste Testperson den iranischen Impfstoff spritzen ließ. Frau Tayyibe Mukhbir, die Tochter des Exekutivstabes für den Befehl des Imams. Und die Ehefrau des Atomphysikers Fakhrizadeh, die Zeuge seines späteren Todes wurde, hat mit fester Stimme gesagt: Solche Terroranschläge können uns nicht von unserem Ziel abbringen. Ich werde den gleichen Weg gehen wie mein Ehemann und seine Ideale anstreben. Zu Beginn des vergangenen Jahres, als die USA den Terroranschlag auf General Soleimani in dem Glauben durchführte, mit diesem Anschlag die islamische Revolution zu stoppen, haben die Töchter dieses Helden, Zeynab und Fatima, erklärt, dass sie an dem Weg ihres Vaters festhalten. Seine Tochter übernahm die Leitung der Shahid Soleimani Stiftung, um die Erinnerung an diesen Märtyrer aufrechtzuerhalten und den Weg der Märtyrer fortzusetzen. Die Zahl der Frauen im Iran, die mit ihrer Geduld und ihrer Entschlossenheit die Erinnerung an die Frauen wachrufen, die während der heiligen Verteidigung gegenüber der 8-jährigen Offensive Saddams hinter der Front und sogar an der Front eine wichtige Rolle übernommen haben, ist groß. Viele von ihnen sind hinterbliebene Ehefrauen oder und Mütter und Märtyrer. Alle Iranerinnen, die am Kampf und an der islamischen Revolution im Iran mitbeteiligt waren, zeugen davon, wie wichtig die Rolle der Frauen bei der Verwirklichung des Revolutionssieges und der Aufstellung der islamischen Staatsordnung in diesem Land gewesen ist. Die Iranerinnen haben ihren festen Glauben, ihr Bewusstsein und ihr Verantwortungsgefühl bestens gezeigt, indem sie Widerstand gegenüber den Komplotten der ausländischen Feinde und ihrer Handlanger im Inland geleistet haben und überall, wo sie eine Aufgabe übernehmen mussten, diese ernsthaft verwirklicht haben. Durch ihre verschiedenen Tätigkeiten im kulturellen, sozialen, politischen und wirtschaftlichen Bereich haben sie zur Verteidigung der islamischen Revolution beigetragen und waren vorne an bei der Unterstützung der Ziele der Revolution. Imam Khomeini, der Anführer der revolutionären Bewegung im Iran im 20. Jahrhundert, hat daher zu verschiedenen Gelegenheiten die Bedeutung der Mitbeteiligung der Frauen an den Kämpfen hervorgehoben. Gleich im ersten Monat nach dem Sieg der Revolution hat er sie am 17. Eswar 1357, März 1979, als Vorkämpferinnen beschrieben und gesagt: Ihr Frauen habt bewiesen, dass ihr in der ersten Reihe seid. Ihr habt bewiesen, dass ihr den Männern voraus seid. Die Männer sind von euch inspiriert worden. Die Männer Irans haben von den Hijab-tragenden Frauen, den iranischen Frauen, gelernt. Und die Männer von Rom haben auch von euch lieben Frauen gelernt. Ihr seid ganz vorne an in der Bewegung. Die historische Rolle der muslimischen Frauen und Männer bei der Verteidigung ihrer Religion und ihrer Heimat wurzelt in der islamischen Kultur. Wir können wichtige Beispiele dafür bereits in der Frühzeit des Islams finden. Der Islam verpflichtet die Frauen nicht zum Kampf mit der Waffe. Das soll jedoch nicht heißen, dass sie sich völlig aus dem Kampf heraushalten. Vielmehr müssen die Frauen die Männer bei der Verteidigung unterstützen. Zur Frühzeit des Islams haben die Frauen unter Beachtung der Regeln, die Gott für sie festgelegt hat, eine wichtige Rolle bei der Verteidigung des Islams übernommen. Zum Beispiel Nasbiya und Atiya, die bei vielen Gefechten des Propheten an der Frontlinie waren und die Verletzten versorgten. Aus der Sicht des Islams haben die Frauen wie die Männer das Recht, sich in der Gesellschaft zu betätigen und auf verschiedenen Gebieten eine Rolle zu übernehmen. Nur muss die Ausübung dieses Rechtes auf eine Weise geschehen, dass die Würde, Ehre und Reinheit der Frau nicht darunter leidet. Viele Iranerinnen haben als Mutter und Ehefrau ihre Lieben zum Einsatz beim Kampf angespornt. Und einige Frauen waren an der Seite der Männer als Ärztin, Krankenschwester oder Sanitäterin in den gefährlichsten Stellen entlang der Grenze des Landes zugegen. Sie sind das Sinnbild für den Widerstand und die Opferbereitschaft, die dem Land und ihrer Religion zur Ehre gereichen. Diese Frauen haben, in Nachahmung des Vorbildes von großen Frauen des Islams, wie die Gemahlin des Propheten Khadija, seine Tochter Fatima und seine Enkelin Zainab, Friede sei mit ihnen, den Schauplatz des Kampfes betreten und die Männer bei der Verteidigung ihres Landes unterstützt. Imam Khomeini hat öfters die große Opferbereitschaft der iranischen Frauen gelobt und zum Beispiel gesagt, es ist das Licht des Glaubens, welche euch Frauen keine Furcht vor dem Märtyrertod haben lässt. Unsere Jugend und unsere Männer und Frauen sind bereit, den Märtyrertod auf sich zu nehmen. Zu den politischen Tätigkeiten der Frauen während der Revolution gehören ihre Teilnahme an den Fußmärschen und Demonstrationen und die Verteilung von Flugblättern gegen das Schah-Regime. Die Frauen haben von den Gehirten Fatima und Zainab gelernt, gegenüber dem Unrecht Widerstand zu leisten und ihr Leben zum Kampf anzuspornen. Sie haben auf den Schauplätzen des Kampfes die Moral ihrer Söhne und Ehemänner gestärkt. Die Mütter der Märtyrer haben gewusst, welche lebenswichtige Rolle ein Märtyrer für die islamische Gesellschaft übernimmt. Sie besaßen Heldenmut, und wenn ihnen die Nachricht überbracht wurde, dass einer ihrer Lieben den Märtyrertod gefunden hat, haben sie Gott gebeten, dass er das Selbstopfer dieses Märtyrers für die Sache Gottes akzeptiert. Einige haben mit eigenen Händen ihren Sohn nach dem Märtyrertod beigesetzt. Und eine Mutter hat, nachdem bereits zwei ihrer Söhne an der Front gefallen waren und zu Märtyrern geworden waren, auch ihren dritten Sohn angespornt, sich an der Verteidigung des Landes zu beteiligen. Die starke Teilnahme der muslimischen Frauen an einem der größten politischen und sozialen Ereignisse des 20. Jahrhunderts, nämlich der Islamischen Revolution und ihre anschließende aktive Mitbeteiligung in den verschiedenen Bereichen der Wissenschaft und Kultur, Politik und Gesellschaft, haben die Menschen in anderen Ländern auf sich aufmerksam gemacht. Und besonders in den Ländern mit muslimischer Bevölkerung haben sich die Frauen ein Beispiel an den Iranerinnen genommen. Eine französische Journalistin schrieb nach ihrem Iran-Besuch in den ersten Jahren der Revolutionsära: Im Iran sind alle intensiv um einen großen politischen und gesellschaftlichen Wandel bemüht, um die Struktur eines islamischen Regierungssystems aufzubauen. Was hierbei besonders auffällt und betrachtenswert ist, ist die Ausdauer und Unermüdlichkeit der Frauen an der Seite der Männer. Nach dem Sieg der Revolution taten sich für die Frauen viele Möglichkeiten auf, ihre Kapazitäten auf verschiedenen Ebenen zu steigern. Wenn wir auf den Punkt zurückblicken, von dem aus die Frauen ihre Weiterentwicklung begonnen haben und ebenso den Horizont ins Auge fassen, den sie erreichen sollen, können wir uns davon überzeugen, dass die Islamische Revolution Iran zahlreiche Möglichkeiten für den Fortschrittsprozess der Frauen im Laufe der Zeit hervorgebracht hat. Die islamische Staatsordnung stützt die Frauen und die Gesellschaft nutzt ihre Fähigkeiten als Mensch. Die islamische Ordnung hat den Frauen zu einer rascheren Erreichung ihrer angemessenen Stellung verholfen. Die muslimischen Frauen wissen, dass Mann und Frau beide als Mensch vor Gott gleichgestellt sind und Gott keine ihrer Taten übersieht. Denn es heißt im Vers 195 der Sure 3, Ali Imran: Ich lasse kein Werk eines Gutestuenden von euch verloren gehen. Sei es von Mann oder Frau. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.